Na gut, dann willkommen zum zweiten Teil des C-Kurses. Hallo. Heute geht es im Wesentlichen um die fortgeschrittenen Themen wie Speicherverwaltung, Structs, so eine Art Objekt wie bei Java. Die Speicherverwaltung ist hier mit Stack und Heap und Malloc und Free geehrt. Dann gibt es noch eine kleine Begriffsunterscheidung, nämlich Call by Value und Call by Reference. Das kommt immer mal wieder vor und man sollte unbedingt wissen, was das ist. Falls einer jemandem sagt, implementiere diesen Algorithmus als Call by Reference, dann müsst ihr das auch machen. Das hat dann auch bestimmte Gründe. Dann Laufzeitfehler in C. Eigentlich habt ihr das meiste schon gestern kennengelernt. Ein kleiner Vorgriff ist hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Und noch eine Zusammenfassung der Top 10 Fehler, die man so machen kann, wenn man C programmiert. Vor allem als Anfänger fällt es einem dann nicht so schnell auf. Gut, dann kommen wir zu Structs, unser erster Teil. Wie ich gesagt hatte, in C gibt es keine Objekte, weil es keine objektorientierte Sprache ist, aber es gibt etwas Ähnliches. Und Structs sind dieses Ähnliche und sie bieten euch eine Möglichkeit, Daten im Grunde in einem Packen zusammenzufassen. So ähnlich wie ein Array. Das hat den Vorteil, dass ihr quasi mit einem Pointer direkt einen ganzen Block von Daten bewegen könnt und diese Daten hätten auch unterschiedliche Typen. Das würde alles gehen. Hier ein Beispiel. Ein Struct Student. Der hat ein Alter und vielleicht einen Namen. Und das Ganze sieht im Speicher dann folgendermaßen aus. Das ist wie ein Array angelegt. Ihr habt hier oben dieses Age, das Integer und danach Characters drunter. Ja, es ist jetzt hier ein bisschen blöd gezeichnet, weil Characters sind ja eigentlich viermal kleiner als Ints. Deswegen würden hier vier Characters reinpassen, hier vier und so weiter. Hätte mir nur fünf Zeilen plus die Int-Zeile. Und dieses Struct ist letztendlich nichts wieder als ein Pointer auf das erste Element. Also ziemlich genau das, was ein Array war, bloß wir können jetzt unterschiedliche Typen reinpacken. Bei einem Array war der Typ ja festgelegt. Hier ist es egal. Wir können unterschiedliche Typen draufpacken und der Zugriff ist ein bisschen leichter. Letztendlich könnten wir jedes Array auch in ein Struct packen, bloß die Länge wäre dann nicht so wirklich dynamisch. So, und die Definition, die Definition von Structs, die erfolgt immer oberhalb von Funktionen. Also wenn ihr eine C-Datei habt, dann habt ihr eure Includes oben, Funktionen und die Structs definiert man dann irgendwo dazwischen. Das ist nicht innerhalb einer Funktion, sondern davor. Auch gut ist es, diese Structs im Header direkt zu definieren. Gut. Wie initialisiert man solche Structs? Also initialisieren, also das war gerade die Definition, jetzt initialisieren heißt, wie füllen wir die Werte rein? Wir haben hier unsere Definition mit dem Alter und dem Namen und dann geht's los mit der Main-Datei. Und ja, das ist im Grunde genau wie ein Array. Ich sage struct student Peter, struct student ist der Typ und gebe dann rein die Werte, die ich haben möchte. 23 und Peter. Was passiert denn mit diesen Characters? Ich hatte hier 20 Characters reserviert für den Namen, benutze davon aber nur 5. Was passiert mit den restlichen 15?
Bleiben wir auf Pfeile stehen.
Andere Meinung? Also ja, ist im Grunde richtig, aber jetzt eine kleine Fangfrage. Da muss eine 0 natürlich dahinter, die wird automatisch rangemacht, deswegen benutze ich 6 Characters und die restlichen bleiben unverändert stehen. Wir werden heute auch kennenlernen, wie genau diese Speicherallozierung funktioniert. Und letztendlich ist es einfach ein Block im Speicher, zu dem man jetzt sagt, das ist der Name. Man beschreibt die ersten 6 Stellen, die ersten 5 mit Peter, die 6. mit der 0 und danach lässt man es stehen. Da kann irgendwas drinstehen, das interessiert mich auch gar nicht weiter. Ich habe darauf auch nicht wirklich Zugriff. Und wichtig ist, der Typ von dieser Struct ist nicht Student und der Compiler checkt, dass es eine Struct ist, sondern der Typ heißt Struct Student. Ja, deswegen müssen wir mal Struct Student davor schreiben. Wenn ich nur Student davor schreibe, wird es nicht funktionieren. Das ist kein Typ. So, deswegen Struct Student und wichtig auch nicht in Klammern setzen. Dann klappt es auch nicht. Ups. Sorry. Das war die Firewall. Die immer will, dass ich sie kaufe. Okay. So, also Fragen zur Initialisierung? Das ist, glaube ich, recht übersichtlich. Was ich gerade eben gesagt hatte, struct student, nicht student. So, wie sieht's aus mit dem Zugriff auf die Daten? Weil die Daten stehen ja jetzt irgendwie im Speicher. Im Array hatten wir diese eckigen Klammern mit der 0 oder der 1 oder halt irgendwelchen anderen Zahlen. An der Stelle haben wir keine Zahlen mehr, sondern wir benutzen direkt textuelle Bezeichner. Also wir benutzen die Namen. Wie bei Java war das Objekt.Variablen-Name war der Zugriff auf diese Variable. Ebenso läuft es bei Structs. Ich habe an der Stelle den gesamten alten Code im Grunde kopiert und hier ist der Zugriff. Peter.age, Peter.name liefert mir direkt diese Variable oder diese hier. Und intern, was gemacht wird, ist natürlich, Peter ist eine Art Zeiger auf das erste Element in dieser Struct. .age bedeutet Offset 0, .name bedeutet Offset von der Größe eines Integers und so weiter. Wenn ich dann weitere Typen hier hinter definiere, dann dieser Variablenname bedeutet einfach Offset von allem, was davor definiert wurde, von der Anfangsadresse. Ja? Ist das klar? Das ist wichtig. Structs, also ohne Structs seid ihr ganz verloren. Ihr werdet noch in euch Structs benutzen. Gut. Es gibt da eine kleine Bequemlichkeit, um dieses Struct Student nicht die ganze Zeit auszuschreiben, sondern halt Struct Name. Und die nennt sich TypeDef. Zwar funktioniert das folgendermaßen, dass ich hier hinter schreibe TypeDef, den alten Typ, Struct Student, hier den neuen Namen. Und ab dann kann ich immer StudentType benutzen, statt StructStudent zu schreiben. Also da habe ich quasi einen eigenen Typ definiert. Das sieht aus wie ein Objekt bei Java. Also bei Java würde das genauso aussehen, bloß hier würde dann stehen New. New gibt es bei C nicht. So, aber das ist eine reine Umbenennung. Also da passiert nichts weiter, außer ich ersetze ab jetzt alles, was StructStudent ist, mit StudentType. Ja, das sollte man auch unbedingt machen. Es gibt auch eine Konvention, dass man da einen Unterstrich T dran macht. Ja, hätte ich auch vielleicht einhalten sollen. Da ich aber jetzt nicht unbedingt aus der C-Welt komme, bin ich immer für sprechende Namen und schreibe das Type aus. Gut. Ja, hier auch wichtig, Klammern. Sobald ihr Klammern setzt, funktioniert es nicht. Deswegen immer ohne Klammern arbeiten. Ist ein bisschen unübersichtlich, man will sie immer dahin packen, weil es ist irgendwie eine Einheit. Aber die gehören da nicht hin. So. Eine Sache, die wir bei Structs noch anschauen müssen, ist der Zugriff über einen Pointer. Ich habe hier meinen Studenten wieder genauso definiert. Ich sage aber an der Stelle, ich möchte einen Pointer auf diesen Struct haben. Und wie würde ich dann zugreifen? Davor hatte ich den Typ selbst und ich habe gesagt Student.name und das war's. Wie mache ich das, wenn ich einen Pointer habe auf die Struct? Also wie würde ich hier, ist ein Pointer auf einen Studenten-Struct, wie greife ich damit auf die Variablen zu? Ein bisschen Wiederholung von Freitag. Und? Sprich mal ein bisschen lauter.
Du musst doch einen Untervorsetzen dann.
Also und? Doch wieder referenzieren. Nee, ich meine nicht das Beschreiben. Hier steht halt, das ist irgendein Verweis auf eine gültige Struct. Ja? Es geht darum, wie lese ich hier diesen Namen und das Alter aus. Wie kriege ich das hin? Weil davor hatten wir den Zugriff mit Hilfe des Punktoperators. Jetzt stellt euch vor, das hier ist jetzt nicht mehr Peter, die Datenstruktur, sondern es ist Peter, der Pointer auf die Datenstruktur. Das heißt, ich kann nicht mehr Punkt benutzen, weil es ist ja ein Pointer jetzt. Ich kann nicht mehr mit einem Offset arbeiten. Ich muss ihn erstmal dereferenzieren. Das hattet ihr kennengelernt auch am Freitag. Wie dereferenziert man einen Pointer? So, mit einem Sternchen. Das heißt, als erstes komme ich hier auf meine Struct, indem ich sage Sternchen, Pointer. Das heißt, da habe ich meine Struct. Und auf die kann ich mit dem Punktoperator zugreifen. Es ist wie ein ganz normaler Pointer. Es ist ein Integer-Pointer, mache ich auch nichts anderes als Sternchen davor und das war's. Bloß hier habe ich noch zusätzlich nicht gleich irgendwas, sondern halt Punkt und welchen Teil ich verändern will. Ah, ja, genau. Weil das hier sehr, sehr nervig ist, gibt es eine andere Schreibweise, nämlich diese hier mit dem Pfeil. Das bedeutet, dereferenziere und greife zu auf die Variable. Ja, das ist, in den meisten Fällen wird das hier verwendet, auch wenn das hier irgendwie konsistenter und sauberer ist. Bloß ist es extrem nervig, immer diese zwei Klammern zu schreiben und ein Sternchen. Dann muss man wieder zurück mit dem Cursor und vor. Deswegen sagt man, okay, wir schreiben einfach einen Pfeil. Das funktioniert wunderbar. Deswegen, wenn ihr das hier lest, denkt immer, Dereferenzierung plus Zugriff. Das kommt ganz häufig vor. Also ihr werdet die Schreibweise eigentlich gar nicht finden. Habt ihr da Fragen zu den Structs? Nee. Wir können am Ende wieder einfach ausprobieren, wenn wir Zeit haben, so ein paar Sachen definieren, gucken, wie das so aussieht. Gut, wenn keine Fragen dazu sind, dann würden wir mit dem nächsten Thema fortfahren. Stack und Heap. Weiß jemand, was das ist? Na, umso besser. Also Stack und Heap sind im Grunde zwei Speicherarten. In C muss man zwischen zwei Speicherarten unterscheiden. Das ist eigentlich in jeder Sprache so, dass wir dazwischen unterscheiden. Bloß der Unterschied ist nicht explizit sichtbar, sondern er wird automatisch von der Java Virtual Machine zum Beispiel vorgenommen. Und in C gibt es einmal den Stack und einmal, den Stack und einmal den Heap. Die haben zwei grundsätzlich unterschiedliche Strukturen. Der Stack ist höchst geordnet, aufeinander gestapelt. Der Heap ist Chaos. Also zumindest habt ihr darauf erstmal so keinen Zugriff, wie der aufgebaut ist. Der hat schon eine gewisse Ordnung, da komme ich auch später noch dazu. Aber von außen betrachtet, so aus Programmierersicht, ist es einfach nur Chaos. Also ich weiß nicht, wo was liegt. Beim Stack weiß ich ganz genau, wo was liegt. So, wie ich gesagt hatte, es ist ein linearer Speicher. Also er baut immer aufeinander auf. Da ist eine feste Reihenfolge. Ich kann immer sagen, wo die nächsten Daten abgespeichert werden würden, weil es eben ein Stack ist. Und ein Stack ist irgendwas, was halt immer weiter nach oben wächst und was nach unten schrumpfen kann. Aber es kann nicht zwischendurch Daten irgendwo von unten verlieren. Das ist wie das Jenga-Spiel, wenn ihr das Jenga kennt, so ein Turm mit Klötzen und man kann nicht einfach Klötze in der Mitte rausziehen, dann fällt der Turm zusammen. Und so ist es beim Stack auch, man darf nur von oben runternehmen. Der Stack speichert lokale Variablen, die ihr in Funktionen definiert. Das heißt, wenn ihr eine Main-Funktion habt und dort drin steht int x gleich 10, int y gleich 20, dann werden diese Variablen auf dem Stack gespeichert. Also lokale Variablen gehen immer auf den Stack. Und er speichert meistens Argumente und Rückgabewerte von Funktionen. So, das hier passiert wiederum nicht explizit, sondern das wird implizit von der Architektur vorgenommen. Bloß jetzt im Betriebssystempraktikum werdet ihr damit zu tun haben, weil ihr seid halt teilweise auf Assembler-Ebene und auf Assembler-Ebene ist es sehr klar gegliedert, wo was hinkommt, wo die Argumente übergeben werden, wo die Rückgabewerte hingeschrieben werden. Das wird alles über den Stack passieren. Und klar, lokale Werte sind nur so lange gültig, solange die Funktion ausgeführt wird. Das hängt damit zusammen, dass ich diese Sachen hochpacke, die Variablen packe ich auf den Stack rauf, und wenn die Funktion runtergeht, fertig ist, dann packe ich sie wieder vom Stack runter. Das heißt, die sind dann quasi nicht mehr da. Wir werden gleich noch ein paar Bildchen dazu ansehen, also ihr werdet es noch verstehen. So, und der Stack hat immer einen sogenannten Stack-Pointer, der auf das oberste Element zeigt. PC ist der sogenannte Program-Counter. Ich weiß nicht, ob ihr da Rechnerarchitektur schon so ein bisschen hattet. Also der PC ist im Grunde ein Zeiger, ein Register irgendwo in der CPU integriert, der sagt, im Code bist du an dieser Stelle. Es ist ein Zeiger auf dem Speicher, wo drin euer Code steht. Und jetzt im Moment hatte ich hier einen einfachen Code geschrieben. Ich habe eine Funktion, die zwei Werte addiert und die Rückgabe ist halt die Summe. Und in der Main-Datei werden zwei Werte definiert, Num 1, Num 2. Zusätzlich das Ergebnis wird auch gespeichert, dann wird es ausgegeben. So, was wir machen wollen, wir wollen angucken, wie sich der Stack verhält in jedem dieser Schritte. So, hier ist der Stack-Pointer. Als allererstes hatte ich gesagt, kommen sowas wie Argumente der Funktion auf den Stack drauf. So, darauf habt ihr keinen Einfluss. Die sind einfach da, also argc, argv. argv ist ein Pointer, argc ist ein Integer, deswegen sind gleich groß. So, jetzt geht's los mit der Funktion und die erste Variable wird definiert. Zack, kommt sie auf den Stack. Also da, in diesem Kästchen wird dann als nächstes die 10 drin stehen. Genau das gleiche passiert mit dem zweiten und dem Result. So, das hier sind lokale Variablen, die nur innerhalb der Funktion main gültig sind. Sobald main zu Ende ist, sind diese ganzen Sachen weg. Und ihr seht auch gleich warum. Weil jetzt kommt ein zweiter Funktionsaufruf, die Addition. Und das heißt, mein Programmzähler, also die Stelle, wo ich bin im Programm, der springt zu dieser Funktion. Und was auf den Stack kommt, ist eine sogenannte Rücksprungadresse. Ich weiß nicht, es geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ihr werdet das früher oder später noch kennenlernen. Also die Rücksprungadresse ist im Grunde die Stelle von dem Program Counter, diese hier, wo er davor war, bevor er zur Funktion gesprungen ist. Das ist wichtig, damit, wenn die Funktion an der Stelle zu Ende ist, das Programm weiß, wo es weitergehen soll. Also es springt quasi, macht die Funktion, springt zurück. Und dieses, wo es hinspringen soll, das ist genau diese Rücksprungadresse. Als nächstes, was würde auf dem Stack hier kommen? Richtig, N1 und N2 würden sofort draufkommen. Und dort würden die Werte drinstehen, die ich hier an der Stelle übergeben habe. Das macht auch wiederum alles die Prozessorarchitektur, da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Bloß der Stack sieht zu dem Zeitpunkt so aus. Gut, als nächstes wird an der Stelle eine Variable definiert, nämlich Result, und das kommt ebenfalls auf den Stack. Da wird jetzt die Summe dieser beiden Zahlen reingeschrieben und es kommt ein Return. Return bedeutet, mein Programmzähler muss jetzt zurückspringen dorthin, wo er war. Das macht er auch. So, aber was passiert jetzt mit dem Stack-Pointer? Genau. Der Stack-Pointer springt runter, wohin er war, weil diese Variablen hier, er weiß, wie viel er runterspringen muss, aus folgenden Gründen. Hier haben wir N1, N2 definiert und Result, das wussten wir alles von vornherein, wie viel Speicherplatz quasi diese Funktion benötigen wird. Sie benötigte drei Ints, N1, N2 und Result. Darunter stand die Rücksprungadresse. Und deswegen wussten wir, wie viel runter wir springen müssen, damit wir zurück hier hinkommen. Und das hat auch folgende Bewandtnis, weil Num1 und Num2 sind zwar hier so schön textuelle Werte, aber letztendlich sind Num1 und Num2 Offsets vom Stackpointer. Das heißt, Result hätte die in der Funktion relative Adresse 0, Num2 wäre dann 1, Num1 wäre dann 0. So das Offset, Stackpointer plus Offset 0 ist Result, Stackpointer plus Offset 1 ist Num2 und so weiter. Das heißt, der Stackpointer ist ganz wichtig. Wo der ist, bestimmt, was meine Variablen sind.
Das Result, also wo du gesagt hast, das wird innerhalb der Funktion oben angelegt, das ist ja bloß eine lokale Variable,
ja.
Oder?
Ja.
Und der bei dem Return Result wird. Wo wird das Ergebnis da hingeschrieben? Wird das da, wo der Stackpointer jetzt aufzeigt, auf Rest zugepackt?
Also das ist, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wie ich gesagt hatte, über den Stack. Das heißt, wir schreiben hier über, würden wir diesen Teil, dieses RSA, nachdem wir zurückgeschrieben sind, überschreiben durch Result. Und wir wüssten, dass direkt über dem Stackpointer das Ergebnis liegt. Das wäre eine Möglichkeit. Was man meistens macht, was schneller geht, das ist, du hast Register bei einem Prozessor. Der Stack ist ja RAM. Und die Register sind einfach kleine, schnelle Speicherbausteine, die vielleicht nur ein Int groß sind. Und so ein Prozessor, der hat einige davon. Ich weiß nicht, ich glaube, euer jetzt im Betriebssystempraktikum, der hat 16 Register. Das heißt, 16 Ints kann er speichern. Und so Rückgabewerte, die einen primitiven Datentyp haben wie ein Int, die werden in so ein Register gespeichert. Einfach fest definiert, Register 0 wird für Rückgaben benutzt und ich weiß, nachdem ich die Funktion ausgeführt habe, steht in Register 0 mein Ergebnis. Also das werdet ihr, wie gesagt, alles noch im Betriebssystempraktikum kennenlernen. Wichtig ist an der Stelle, dass ihr ungefähr kapiert, was für Variablen auf dem Stack kommen und wie sich der Stackpointer verhält. Weil dadurch entstehen ganz, ganz viele Fehler. Also man muss halt wirklich wissen, was alles auf dem Stack ist und was alles auf dem Heap ist. Und deswegen mache ich das jetzt so detailliert. Gut. Jedenfalls, wenn wir an der Stelle zurück sind, ist dieser Speicher ungültig, aber er wird nicht explizit gelöscht. Das heißt, wenn ich einfach hierauf irgendwie einen Pointer habe, dann sind die Daten noch gültig. Aber man darf darauf nicht zugreifen, weil mit jedem nächsten Funktionsaufruf wird das Ganze überschrieben. Das hier ist alles toter Speicher, der aber noch sinnvolle Daten enthält. Und das ist ein ganz häufiges Problem, dass ich, na gut, also Moment, er existiert noch und genau, Zeiger auf Stack-Variablen führen zu Fehlern. Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Warum sollte ich nicht hier einen Zeiger auf eine Stack-Variable hier ergeben? Also wann funktioniert es und wann funktioniert es nicht? Na gut, dann zeige ich euch gleich ein Beispiel dazu. Der Witz ist, dass wenn Result ein Speicher, ein Zeiger hier drauf wäre und wir lesen Result aus, würde es alles funktionieren. Wenn wir davor aber noch eine Funktion aufrufen, dann wird der ganze Speicher überschrieben und die Daten sind hinfällig. Da stehen halt irgendwelche anderen Daten drin. Also zum Beispiel folgender Code hier. Multiplikation statt Addition, im Grunde das Gleiche. Wir definieren uns einen Pointer n1 und Multiplikation returnt uns diesmal einen Pointer statt der Zahl. Das heißt, was wir machen ist, wir allozieren hier Result, ein Integer, und, oh, hier ist ein Fehler, es muss p1 mal p2 heißen. Kann ich hier schnell ändern. Okay. Also, Result wird p1, p2. In dem Fall wäre es 10 mal 20, 200. Und zurückgegeben wird die Adresse von Result. So, gucken wir mal. Los mal vorne weg, er funktioniert. Der Stack, kurz vor dem Aufruf von Multiply, sieht so aus, dass wir unsere beiden Parameter haben. Plus, wir haben hier noch ein n1 von der Größe eines Pointers. Das hier kommt alles rauf nach der Ausführung von der Funktion. So, dann kann mir jemand sagen, wo jetzt n1 hin zeigt. n1 ist ja ein Pointer. Wo drauf zeigt er? Welche Adresse würde drin stehen? Hm? Genau. Das würde genau nach da oben zeigen. Also er zeigt im Grunde auf Speicher, der nicht mehr existieren sollte. Er existiert nur deswegen, weil er nicht explizit gelöscht wird. Und der Code funktioniert. Weil, wie gesagt, hier diese Zahl noch im Speicher ist. So, wie sieht es aus mit folgendem Code? Was verändert ist, dass wir jetzt zweimal Multiplikation aufrufen und dann beides auf einmal ausgeben. Was würde dieser Code tun? Ja, was würde passieren, wenn ich den ausführe? Würde er funktionieren überhaupt? Und wenn ja, was wären die Ausgaben? Wenn nein, warum nicht? Ja?
Ich denke, er würde funktionieren, aber beides mal das Ergebnis von n2.
Sehr gut. Der Code würde 15, 15 ausgeben. Warum ist das so?
Ja, weil ja die gleiche Anzahl von Variablen ins Stack eingeschrieben werden und dann einfach laufen, der Pointer zeigt, dass das Ergebnis von dem zweiten eingeschrieben wird.
Richtig. Und zwar sieht es folgendermaßen aus: Vor Aufruf von Multiply, also. Ja, egal. Also bevor wenn die Funktion startet, sieht der Stack erstmal so aus. Wir haben n1 und n2 alloziiert. Wichtig ist hier auch noch zu verstehen, wenn wir eine Funktion anfangen, dann wird nicht nach und nach Speicher alloziert, sondern es wird auf einmal Speicher auf dem Stack für alle Variablen, die ich benutzen werde, in dieser Funktion definiert. Das macht der C-Compiler für euch. Also es ist halt nicht so, dass an der Stelle nur N1 alloziert ist, dann kommt hier N2 dazu und so weiter, sondern es ist halt, sobald ich anfange, ist das, das, das und das drin in der Funktion auf dem Stack. Deswegen habe ich direkt nach dem Aufruf diese Konstellation hier. So, jetzt kommt der erste Aufruf und N2 wird darauf zeigen. N1 aber genauso, weil erst hatte ich N1 und es hat auf Result gezeigt, danach kam N2. N2 hat auf die gleiche, also auf die gleiche Adresse Result gezeigt, weil in beiden Fällen wurde Result an der gleichen Stelle angelegt. Ja? Weil in beiden Fällen hat sich dieser Stack nicht verändert und dieser Stack kam genau diese 4 Werte drauf. Das heißt, im ersten Fall habe ich die 4 Werte angelegt und einen Pointer auch darauf zurückgeliefert. Das war der erste Pfeil. Im zweiten Fall habe ich genau das gleiche gemacht, genau die gleichen 4 Werte angelegt, bloß der alte Zeiger, der ist geblieben. Das heißt, der Zeiger N1, der zeigt einfach auf die Speicherstelle, obwohl sie schon überschrieben wurde. Und das ist ein Grund, wie ich sehr leicht Fehler produzieren kann, indem ich Zeiger auf dem Stack behalte. Weil Zeiger auf dem Stack führen dazu, dass die Daten eventuell überschrieben werden können. Ich denke zwar, ich habe die richtigen, aber da steht irgendwas drin. Wenn in dem Fall irgendeine Berechnung davon abhängen würde, würdet ihr nie im Leben den Fehler finden, weil alles läuft fehlerfrei, nur warum zum Teufel ist 10 mal 20 15? Macht keinen Sinn. Und deswegen ist es sehr gefährlich, solche Stackpointer zu benutzen, also Zeiger auf den Stack. Der zweite Aufruf überschreibt, wie gesagt, das Ergebnis. Ist ein sehr, sehr häufiger, wenn nicht der häufigste Fehler, sowas. So. Allerdings brauchen wir ja manchmal Rückgaben, die ein Pointer sind, die auf irgendwas pointen, was in der Funktion erzeugt wurde. Also zum Beispiel ein Array oder ein String. Sowas wie, weiß ich nicht, String-Konkatenation oder irgendwas in die Richtung. Wenn ich, oder ein Array initialisieren, dann brauche ich ja immer wieder einen Pointer auf dieses Array. So, und das heißt, wir brauchen einen persistenten Speicher. Der Stack ist jetzt nicht persistent. Sobald ich aus der Funktion raus bin, bin ich weg. Was ich brauche, ist ein Speicher, der bleibt. Und das ist der Heap. Das heißt, Stack ist irgendwas, was sich die ganze Zeit verändert, wo ihr im Grunde keinen Einfluss drauf habt. Und der Heap ist dort, wo ihr euch selber Speicher anlegen könnt, damit machen könnt, was ihr wollt. Und die Laufzeitumgebung, also der Prozessor, macht nichts damit. Also er ist dynamisch und persistent. Das heißt, er bleibt, solange ihr ihn nicht freigibt. Und dynamisch heißt, ihr könnt so viel anlegen, wie ihr wollt, oder so wenig. Ihr könnt freigeben, was ihr wollt. Ihr könnt alles machen. Und der Programmierer muss aber diesen Speicher explizit anfordern. Das heißt, es reicht nicht zu sagen int x oder sowas und es wird automatisch angelegt, sondern ich muss sagen, ich möchte Speicher von der Größe eines Integers. Und das heißt explizit angeben und freigeben. Das ist die Tücke daran. Er wird nicht automatisch, überschrieben, okay. Er wird nicht automatisch überschrieben, das ist bei C immer so. Das heißt, wenn er Speicher anfordert, da könnte irgendwas drinstehen, da stehen jetzt keine Nullen drin, er ist nicht sauber, sondern da steht irgendwas drin. Aber das Wichtige ist, dass man nicht benutzten Speicher freigeben muss. Wenn man ihn nicht freigibt, bleibt er für immer dort liegen in diesem Heap. Und wenn er für immer dort liegen bleibt und ihr, weiß nicht, irgendeine komplexe Berechnung habt, wo eine Schleife 10.000 Mal ausgeführt wird und jedes Mal reserviert der Speicher und dieser Speicher wird nicht wieder freigegeben. Das heißt, der benutzte Speicher für dieses Programm wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, bis irgendwann das Programm abstürzt. Das nennt sich Memory Leak. Das heißt, ich habe Speicher, den ich nicht benutze. Und wenn ihr so Richtung Computergrafik oder sowas geht, werdet ihr immer ganz, ganz viele Berechnungen von der Art machen. Und wenn ihr schlecht programmiert, dann seht ihr richtig im Task Manager, wie der benutzte Speicher richtig schön nach oben geht, bis das Programm irgendwann kollabiert. Ja? Also es ist eure Verantwortung, Speicher freizugeben und zu allozieren. Und das Ganze macht man mit den Befehlen malloc und free. Malloc steht für Memory Allocate. und free eben für free. Und die Syntax ist folgende. Ich gebe rein die Größe des Speichers, die ich haben will. Das heißt, ich möchte 4 Byte haben, dann sage ich malloc 4. Ja, also es kommt die Anzahl an Bytes rein, die ich haben will. Und was ich zurückkriege, ist ein Zeiger auf den Speicher, der für mich alloziiert wurde. Was passiert denn, wenn ich jetzt malloc 4 GB oder sowas mache? Was schätzt ihr? Was müsste passieren? Nee, hast du nicht. Genau, und wenn er es nicht gibt, also es kann passieren, dass der Speicher eben nicht alloziert wird, dann wird hierfür null returned, also das ist eine Konstante. Das heißt, der Zeiger hat einfach den Wert 0 und 0 ist kein richtiger Zeiger. Und das heißt, wenn ihr alloziert habt, müsst ihr immer gucken, habe ich den Speicher überhaupt bekommen, also ist es null oder nicht. Weil wenn es null ist, könnt ihr damit nicht weiterarbeiten und dann müsst ihr irgendwas anderes machen. Also weniger Speicher alloziieren oder was weiß ich. Und als Hilfe gibt es noch sizeOf, eine Funktion, die kriegt im Grunde einen Datentyp rein und gibt euch die Größe zurück. Die Größe ist so ein sizeT-Typ, also es ist halt ein Datentyp, der aber letztendlich nur eine Zahl ist. Also das ist ein Long oder ein Int, weiß ich nicht. Das heißt, ihr könnt ja genauso eine Zahl schreiben, ist jetzt kein spezieller Datentyp, der noch verschiedene Unterstrukturen hat, sondern es ist einfach eine Zahl. Und wenn ich jetzt size of int angebe, dann kriege ich die Größe eines Integers raus. Und wenn ihr euch erinnert, am Mittwoch hatte ich gesagt, int kann 16, 32, 64 Bit sein. Es ist immer klug, diesen Operator zu benutzen und nicht zu sagen, okay, ich will ein int alloziieren, also 4 hinschreiben, sondern immer size of int schreiben. Und das ist einfach besser in jedem Fall. Wenn ihr structs benutzt, schreibt ihr size of struct student. Dann kriegt ihr die Größe davon. Wenn ihr diese Größe als Zahl hinschreibt und nachträglich was in der struct ändert, dann kriegt ihr da einen Fehler an der Stelle, weil dann alloziiert ihr zu wenig Speicher. Deswegen niemals eine Zahl hier reinschreiben, sondern immer size of irgendwas. Wenn ihr ein Array alloziiert, was die Größe 10 hat, dann schreibt ihr 10 mal size of int. Also 10 mal die Größe eines Ints und wenn das Array 10 ist, dann ist es genau das, was ihr wollt. So, hier haben wir einen Vektor, also auch wieder ein Struct mit zwei Werten, x und y. Ihr könnt die auch in Klammern definieren, also eher mit Kommas definieren, x, y, z und so weiter, dann sind das alles Integers. Wichtig ist, bei Pointern geht das so nicht. Bei Pointern müsst ihr vor jedem Buchstaben noch ein Sternchen hinpacken. Also macht das am besten nicht, das habe ich jetzt hier nur aus Platzgründen gemacht. So, also die Funktion Vektoraddition, die addiert zwei Vektoren und liefert den Zeiger auf einen neuen Vektor. Das Wichtige hierbei ist, dass es der Vektor neu angelegt wird. Extra für diese Addition wird ein neuer Speicher angelegt, wo das Ergebnis drinsteht. Und ich übergebe es, indem ich zwei Zeiger auf zwei Vektoren übergebe und die Rückgabe ist ebenfalls ein Zeiger. Ich denke mal, der Code ist klar. Hier an der Stelle sage ich result dereferenziert und dann auf das x zugegriffen ist gleich v1 dereferenziert auf das x und so weiter. Ja, das ist diese Schreibweise Sternchen Klammern oder Minus und kleiner. So, hier ist der interessante Punkt, nämlich das malloc. Malloc müsst ihr auch importieren erstmal. Das ist in dem Paket stdlib.h. Also ihr müsst erstmal ein include stdlib.h schreiben, also sehen wir dann am Ende noch, damit das malloc funktioniert. Ihr könnt auch man malloc eingeben auf dem Rechner, dann seht ihr, wo malloc drin ist und was es macht und was es noch für Parameter nimmt und so weiter. Also hier size of vector t liefert mir die Größe von meinem Vektor, wie auch immer das ist. Wenn ich später statt dem Integer ein Double hinpacke für Kommazahlen, dann wird das hier immer noch den richtigen Ausdruck liefern, deswegen size of benutzen. Und malloc liefert mir den Zeiger. Was ich hier nicht mache, ist prüfen, ob ich genug Speicher kriege, weil die sind so klein, das wird in den meisten Fällen funktionieren. Aber man sollte eigentlich prüfen, wenn man korrekt sein will. So, und die Anwendung zu dieser Funktion, die könnte folgendermaßen aussehen. Also ich zwei Vektoren anlege und ich addiere sie. Und sage, okay, ich addiere v1 plus v2 und schaue dann, ob v2 plus v1 das gleiche Ergebnis liefert. Ja. Also einfach gucken, ob kommutativ gesetzt gilt. Ich weiß nicht, welches es war. Assoziativ, nein. Ja, ich komme mal durcheinander. Kommutativ war richtig, also kommutativ gesetzt. Einfach vertauschen und schauen, ob es klappt. So, warum sollte ich aber den Code so nicht benutzen? Also es wird funktionieren, wunderbar. Es wird auch funktionieren, wenn ich es 1000 Mal aufrufe. Aber wenn ich das ganz lange aufrufe, was passiert dann früher oder später?
Wenn du die Funktion relativ häufig aufrufst, ja, dann wird ja der Speicher irgendwann verlaufen, weil du das nicht freigibst.
Richtig. Also ich gebe hier an der Stelle nichts frei. Ich halluziniere einen Vektor und hier an der Stelle mache ich das nochmal, aber die beiden Vektoren gebe ich nicht frei. See, das Return 0 ist eigentlich Quatsch, das müsste mal weg. Ja, mach ich, egal. Jedenfalls, ihr gebt hier nichts frei. Und wenn ihr nichts frei gebt, passiert Folgendes. Achso, mein PC, Moment. Folien. Ich weiß nicht, warum diese Folien da sind. Ja, es ist im Grunde einfach nur der Stack nochmal aufgezeichnet. Wir haben unsere Summe. Und diese Summe zeigt jetzt nicht mehr auf den Stack, sondern die verweist jetzt auf den Heap. Das sieht folgendermaßen aus, dass wir irgendwo im Heap, unabhängig vom Stack, haben wir einen Speicherplatz, der genau die Größe von meinem Vector-Struct hat. Da stehen halt X und Y drin. Sowohl Sum verweist darauf, als auch Result, was ich zurückgegeben habe. Und das Result wird aber gelöscht, deswegen, das ist unwichtig. Wichtig ist erstmal, dass Sum drauf verweist, deswegen ich komme aus meiner aktuellen Funktion, komme ich locker auf diese Werte. So, und jetzt beim zweiten Aufruf von Ed. Was würde dann passieren? Der zweite Aufruf, der würde hier nochmal so einen Stack erzeugen, noch eine Speicherstelle im Heap erzeugen und den Verweis umbiegen. Das heißt, ich erzeuge mir im Grunde eine neue Speicherstelle und da verweist es hin. Dieser Speicher hier, der bleibt im Heap einfach hängen. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich diesen Speicher nicht mehr freigeben, weil ich habe keine Referenz auf den, ich weiß nicht, wo der liegt. Ich habe alle Daten, die auf ihn verwiesen haben, gelöscht. Und der bleibt reserviert. Das heißt, das hier genau ist ein Memory Leak, wo ich Speicher habe, auf den ich nicht mehr verweise, kann ich den somit auch nicht mehr freigeben und der bleibt. Jawohl, das war meine Feueranimation. So, das hier nennt sich Garbage. Bei Java gibt es einen sogenannten Garbage Collector. Also ein Unterprogramm, was die ganze Zeit läuft und guckt, wo habt ihr so einen Speicher angelegt, den ihr nicht mehr erreichen könnt und löscht ihn automatisch. Deswegen bei Java müsst ihr niemals Speicher freigeben. Bei C seid ihr der Garbage Collector. Also ihr müsst selbst aufräumen, ihr müsst selbst gucken, dass ihr Speicher, den ihr alloziert, auch wieder freigibt. Das macht keiner für euch. Welchen Vorteil hat das?
Ich brauche kein zweites Programm, was drüber läuft und ich kann ihn sofort freigeben, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
Richtig, das sind die großen Vorteile. Also ich bin im Grunde viel schneller, weil damit Java es checkt, dass es Speicher gibt, den ihr nicht mehr benötigt, müssen noch zusätzliche Datenstrukturen angelegt werden, die irgendwie zählen, wie oft sind die Verweise auf diese Daten oder verweisen andere Daten, auf diese, alles Mögliche. Wo stehen diese Daten? Es muss alles irgendwo gespeichert werden. Das macht diese Java Virtual Machine. Das ist auch der Grund, warum Java zum Beispiel langsamer ist als C, weil wir solche Kontrollmechanismen haben, die wir hier nicht haben. Das hat aber natürlich den Vorteil, dass ich viel schneller und viel besser in Java programmieren kann als in C. Nur C läuft am Ende schneller und deswegen macht man das meiste dann, wo es darauf ankommt, in C oder C++ oder ähnliches. So, wie geben wir also sowas frei? Dazu gibt es den Befehl free und wir müssen den Zeiger übergeben, nämlich genau den Zeiger, den uns malloc geliefert hat. Wenn ihr irgendeinen anderen Zeiger übergibt, dann gibt es einen Fehler. Also immer den Zeiger, den euch malloc geliefert hat. Die Größe merkt sich das Betriebssystem selbst. Und da seht ihr, dass Malloc jetzt nicht mehr irgendwas Einfaches ist, sondern Malloc ist schon noch was Kompliziertes, wo eine gewisse kleine Datenstruktur dahinter noch steckt. Im Betriebssystempraktikum werdet ihr genau diese Datenstruktur implementieren. Also Malloc müsst ihr selber machen, um es zu benutzen. So, und die Freigabe ist im Grunde ganz einfach. Ich habe hier die Addition. Das ist bei der Addition kriege ich von Malloc einen Zeiger, den ich hier zurückgebe. Und wenn ich free diesen Zeiger mache, dann ist er weg. Ist diese Stelle im Speicher frei und ich kann sie wieder benutzen. Ja, wie ich gesagt hatte, keine trivialen Operationen mehr. Es sind relativ komplizierte Algorithmen, weil ein Heap letztendlich auch nichts anderes ist als irgendwie ein Chunk im RAM. Ja, es ist irgendein Teil vom RAM, den wir jetzt Heap nennen. Und wir müssen natürlich uns überlegen, wo legen wir den Speicher an in diesem Stück. So wie beim Stack kommt es aufeinander. Wo kommt es beim Heap hin? Weil ich habe nur linearen Speicher, irgendwo muss ich das anlegen. Das macht ein Algorithmus. Ein Algorithmus macht überhaupt diese ganze Freigabe. Es ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Wie gesagt, im Betriebssystempraktikum werdet ihr genau das kennenlernen. Also habt ihr Fragen zu diesen Stack- und Heap-Geschichten? Nee? Gut. Dann geht es weiter mit Call-by-Value und Call-by-Reference. Die zwei Paradigmen oder Arten, wie man eine Funktion schreibt. Ich werde sie mal abkürzen, CBV, CBR. Call-by-Value ist im Grunde das gleiche wie das hier und Call-by-Reference ist das gleiche wie das hier. Also mit Karte oder mit Bargeld bezahlen. Warum? Seht ihr gleich. Aber es steckt ja schon im Namen. Das eine ist eine Referenz auf irgendwas, das andere ist der tatsächliche Wert von irgendwas. So, und Call-by-Value bedeutet nichts anderes als die Übergabe von einem tatsächlichen Wert. Das heißt, ich habe hier eine Funktion, die soll also irgendwas erhöhen, also increase machen. Und die kriegt hier den tatsächlichen Vektor, also wirklich die einzige Kopie, also eine Kopie davon, die ich hier übergebe. Dann wird es erhöht und returned, auch wieder als Wert. Das heißt, ich arbeite hier mit konkreten Werten, ich dereferenziere keine Zeiger. Und die Anwendung ist, glaube ich, auch gleich. Leg mir den Vektor, übergib den und fertig ist. Und kann danach ausgeben. Und Call by Reference, im Gegenteil, ist, wenn ich einen Zeiger übergebe. Ihr seht, der Code ist wesentlich kompakter geworden, weil an der Stelle übergebe ich nur die Adresse vom VR. Und wenn ich die beiden Sachen hier erhöhe, dann sind die auch automatisch an der Stelle erhöht. Das nennt sich Call by Reference, dass ich übergebe einen Zeiger. Und deswegen steht man auch hier an der Stelle, es ist halt ein Zeiger auf mein Geld. Das heißt, wenn ich bezahle, zahle ich mit einem Zeiger letztendlich und das Geld wird direkt irgendwo von meinem Konto abgebucht. Und wenn ich das Geld so übergebe, ist es ein tatsächlicher Wert, den ich übergebe. So, was sind die Vor- und Nachteile, beziehungsweise wann sollte man die eine oder die andere Art benutzen? Also grundsätzlich ist es so, dass Call-by-Reference benutzt wird. Also es ist der Code ist kompakter, ich brauche keine Kopien machen, der Code ist auch schneller meistens und kleiner. Weil warum ist er schneller? Wenn ich eine riesige Struct habe, die, weiß nicht, 400 Byte belegt und ich sage, übergebe diese Struct als Kopie an eine Funktion, werden die gesamten 400 Bytes erstmal auf dem Stack geschrieben, die Funktion selbst liest es aus, verändert es, schreibt wieder das Ergebnis auf den Stack und in der Aufruferfunktion muss das Ganze überschrieben werden. Und das ist halt enorm viel Overhead. Während ich bei einem Pointer übergebe, also bei einer Pointerübergabe habe ich nur 4 Byte, die übergeben werden, die Daten werden direkt an der Quelle verändert und das war's. Also es geht schneller und ist meistens auch übersichtlicher. Deswegen meistens schneller. Call-by-Value hingegen ist sicherer, weil wenn meine Funktion Mist baut, dann gehen meine Daten nicht kaputt, sondern es geht nur die Kopie kaputt. Das heißt, wenn ich irgendwelche Daten habe, die nicht überschrieben werden können, wenn die Daten nicht absolut gültig sind, kann ich bei Call-by-Value erstmal an der Kopieoperation machen, prüfen, ob alles in Ordnung ist und dann überschreiben. Bei Call-by-Reference sind sofort die eigentlichen Daten kaputt, wenn ich Mist baue. Ja, also Call-by-Value ist sicherer. Trotz allem, in den meisten Fällen werdet ihr Call by Reference benutzen, also Zeiger übergeben. Die ganzen Datenstrukturen wie Listen und so weiter, die laufen immer so, dass ich eine Struct habe mit einer Liste, also mit irgendwelchen Elementen da drin und Funktionen, die über Call by Reference auf dieser Liste agieren. Zum Beispiel sowas wie fünftes Element von Liste sowieso, das heißt, ich übergebe einen Zeiger auf meine Liste und die Funktion liefert mir das fünfte Element davon oder welches auch immer. So, das sind im Grunde aber nur Namen. Also es ist jetzt nichts, kein Feature von C oder sowas, sondern es sind Namen, die man überall so verwenden kann in jeder Programmiersprache. Es ist nur wichtig, dass ihr wisst, was was ist, damit ihr später in den Aufgaben genau das machen könnt, was gewollt ist. Fragen? Okay. Dann noch ein Kapitel, die Laufzeitfehler in C. Es gibt leider kaum detaillierte Fehlerangaben. Also in Java war das ja so, ich kriege eine Array-Index-Out-of-Bounds-Exception, ich kriege eine Null-Pointer-Exception, ich kriege eine End-of-File-Exception, was auch immer. Also ich weiß letztendlich, in welcher Zeile genau was passiert ist und welcher Fehler aufgetreten ist. Bei C gibt es im Grunde nur einen wesentlichen Fehler, das ist der Segmentation-Fault. Der bezeichnet einen Speicherzugriff, das hattet ihr, einen fehlerhaften Speicherzugriff, einen ungültigen. Das hattet ihr alles auch am Mittwoch gesehen und das ist im Grunde das Einzige, was passiert. Also ihr kriegt eine Message, so ihr habt verkackt, findet raus warum. Das ist unbequem, aber es ist leider so. Hier an der Stelle, das ist das, was ich gestern auch gemacht hatte, ich definiere einfach irgendeine Zahl und als Pointer und versuche auf die zuzugreifen und dann kriege ich Segmentation Fault, darf ich nicht zugreifen. Und wenn die Zahl hinreichend klein ist, dann kriege ich so einen Bus Error, weil das Ganze ist kein, also das hier ist kein Speicher mehr, sondern die ersten 25 Kilobyte sind durch andere Sachen belegt, die irgendwas mit dem Bus zu tun haben, also Hardware-nah sind und ja, Bus Error ist halt genau das Gleiche, aber ich weiß nicht, ich hatte diesen Fehler jetzt hier nur auf dem Mac gesehen. Vielleicht ist es bei den anderen Rechnern kommt sowas nicht, aber Segmentation Fault kommt immer. Was ein häufiger Fehler ist, ist der Überlauf bei Arrays. So, was ist das hier? Und warum kommt das raus? X von 2 wäre das letzte, genau. Wenn ich X von 2 eingegeben hätte, hätte ich auch 3 rausbekommen. So, aber x von 3 ist im Grunde Speicher, der hier hinter angelegt ist. Also ich habe irgendwo auf dem Stack ein Array zu stehen mit 3 Integers und dahinter ist ja auch Speicher. Bloß den habe ich nicht beschrieben, ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Ich habe es mal ausgeführt, bei mir kam 4096 raus, es kann auch jede andere Zahl rauskommen, je nachdem, was ihr davor hattet. Also, wichtig ist, ein Überlauf merkt ihr wirklich nur daran, dass die Werte irgendwie falsch sind. Ihr merkt es nicht daran, dass ihr einen Fehler kriegt wie bei Java. Auch wieder ein Grund, warum C viel schneller ist. Weil wenn ich diese ganzen Prüfungen weglasse und alles euch überlasse, ist die Laufzeitumgebung schneller. Weil ich prüfe ja auch, wenn alles richtig ist. In C, gar nichts geprüft, es läuft. Aber es ist halt sehr unbequem zu programmieren. So, und es gibt eine kleine Bequemlichkeit, die nennt sich Assert. Das ist so ein Stück Code, der sicherstellt, dass eine bestimmte Bedingung gewährleistet ist. Um das zu benutzen, müsst ihr das include, assert.h nehmen und ihr schreibt assert und eine Bedingung rein. Sowas wie, ich habe als Länge 2 definiert und assert, dass i kleiner als 2 ist. Also es nennt sich eine Invariante, das heißt, das ist eine Bedingung, die immer gelten muss an der Stelle. Das heißt, wenn i kleiner 2, dann passiert nichts. Wenn i größer gleich 2, also das Gegenteil hiervon, kriege ich einen Fehler. Und ihr seht, die Schleife läuft von i gleich 0 bis 4. Das heißt, irgendwann kriege ich einen Array-Überlauf. Und die Ausgabe ist folgender. Die ersten zwei Schritte, 0 und 1, klappen wunderbar. Dann kriege ich assertion failed, i.length. Ihr kriegt eine Zeile, also eine Datei, eine Zeile und was schiefgegangen ist. Also es ist so eine Art wie Fehler werfen in Java, sowas wie throw new exception, ist hier sowas wie assert. Es ist relativ bequem zu benutzen, sollte man auch öfters machen. Ja, das hilft ungemein. Ja, das sind auch die einzigen großen Fehler, so in C, die auftreten. Leider. Na gut, ich habe noch eine Sammlung von Top 10 Fehlern, die man selbst als Programmierer macht, also die nicht zur Laufzeit auftreten, sondern generell Fehler sind. Und das meiste habt ihr aber kennengelernt. Es ist nur eine Zusammenfassung, damit man immer mal wieder, wenn irgendwas schief geht, kann man diese Liste angucken und schauen, habe ich vielleicht irgendwas davon falsch gemacht. Und das allererste ist der Vergleich mit gleich statt mit gleich gleich. Was würde denn an der Stelle passieren? Hat jemand eine Idee? Ja, der Code kompiliert natürlich, wie alles in C. Also alles läuft, nur irgendwie kommt Müll raus. Bitte? Genau, und warum? Genau, weil was hier im Grunde steht, sind zwei Anweisungen. Die erste Anweisung ist, weise dem x die 11 zu und anschließend wird auf true geprüft, also ungleich 0 und 11 ist immer ungleich 0 und somit ist der Ausdruck immer wahr. Das heißt, ihr seht, das ist ein Fehler, der krass schwer zu finden ist. Weil dadurch, dass das da fehlt, habt ihr im Grunde kein if, sondern irgendwas, aber es kommt kein Fehler.
Das heißt, wenn man schreibt, if x gleich 0, ist es immer false.
Ja. Hm. Nee, also du kannst halt if x schreiben, wenn du willst, weil es gibt ja kein Boolean, es ist halt alles ein numerischer Wert. Wir haben gesagt, 0 ist false, alles andere ist true. Und daher kommen solche Fehler. Und das ist wirklich sehr schwer zu finden. Gut, ein weiterer Fehler ist, wenn man Variablen nicht initialisiert, dann ist irgendeine Ausgabe da. Oder wenn ich in dem Fall alle kleinsten Teile von x haben will, kriege ich irgendeinen Müll raus. Also es gibt nicht sowas wie bei Java, wenn ich int x schreibe, dann ist dieses x automatisch 0. Ist es nicht. Das x hat den Wert, der vorher in dem Speicher stand, der jetzt x heißt. Es hat irgendeinen Wert vom Stack. Deswegen wichtig aufpassen, immer wenn ihr Variablen definiert, müsst ihr auch immer sagen, was das ist, gleich 0. Häufiger Fehler in einer While-Schleife, ihr definiert eine Zahl und prüft, bis sie größer 10 ist, aber die Zahl ist, weil ihr keinen Wert zugewiesen habt, 4.732. Und schon ist alles hinfällig. Das heißt, sowas nicht machen, immer gleich Wert. So, Überschreiten von Array-Grenzen müsste es heißen. Überschreiten von Array-Grenzen. Grenzen habt ihr gerade eben kennengelernt. Ihr greift auf irgendeinen Speicher zu, der euch nicht gehört. Und das passiert häufig, wenn ihr die Länge, also wenn ihr auf die Länge zugreift und nicht die Länge minus 1. Das läuft mal von 0 bis Länge minus 1. Und prüft eben nicht, also C prüft nicht, was da passiert. Deswegen Asserts benutzen und ganz doll aufpassen. So, auch eine Sache aus dem ersten Teil. Die Stringverkettung mit einem Plus funktioniert nicht. Das wäre zu einfach. Um mehrere Strings auszugeben, benutzt daher immer ein printf und schreibt %s, %s und hängt die Strings aneinander. Da werden die zumindest alle auf einmal ausgegeben. Oder um wirklich Strings zu konkatenieren, also konkatenieren heißt aneinander packen, benutzt ihr in string.tar die Funktion strcopy. Auch wieder eine Sache von C. Warum nennt man das nicht stringcopy? Warum muss es strcopy heißen? Man weiß es nicht. Und wenn ihr man string.h eingibt, dann kriegt ihr raus, was da alles drin ist. Also es gibt noch eine Reihe von weiteren Funktionen. Eins davon ist zum Beispiel die Länge von dem String rauszufinden, das was wir am Mittwoch selbst programmiert haben. Das gibt es natürlich schon. Das ist in dieser string.h Library drin. So. Ungültige Zeiger, ganz häufiger Fehler. In Verbindung mit free, ich hatte gesagt, wenn ihr nicht den Zeiger übergibt, den euch malloc geliefert hat, dann kriegt ihr einen Fehler. Und das ist genau das, was ich hier meine. Wenn ihr das mit free in Verbindung setzt, dann kriegt ihr Pech. Ja. Also ich glaube, der Fehler, den habt ihr jetzt schon oft genug kennengelernt. Das ist klar. Das Nullbyte am Stringende. Sehr häufig. Ich alloziere hier ich will meinen String kopieren, alloziere dazu Speicher, der genauso lang sein soll wie der Originalstring, bloß die Länge davon ist 1 kleiner, weil das Nullbit nicht mitgerechnet wird. Das heißt, ich habe Peter, was 5 Buchstaben sind, wenn ich Peter aber kopieren möchte, muss ich 6 Buchstaben Platz alloziieren, um Peter plus das Nullbyte zu kopieren. Deswegen bei String Copy, also bei Kopieren von Strings, immer in dieses plus 1 denken. Wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr eine Kopie, wo das Nullbyte am Ende fehlt. Und das führt, wie wir schon gesehen hatten, dazu, dass die Laufzeit das Ganze als endlos einstuft. Das heißt, der String endet nie. Wenn ihr ihn ausgibt, dann geht es immer weiter, bis zufällig irgendwann im Speicher eine 0 steht. Dann hört er auf. So, Pointer auf Stack-Variablen, bei Rückgaben, auch anfangs kennengelernt. Also, die sind nur innerhalb der Funktion gültig und niemals Pointer auf diesen zurückgeben. Also, sowas wie das hier ist Blödsinn, weil ich initialisiere ein Array, was auf dem Stack liegt, was sofort weg ist, nachdem ich Return aufgerufen habe. Das heißt, das nicht machen. Pointer auf Stack-Variablen als Parameter zu übergeben, das ist in Ordnung. Also ich kann auf dem Stack ein Array definieren und einen Pointer an eine andere Funktion übergeben, die irgendwas damit macht. Warum ist das okay und das andere nicht? Warum soll ich keine Pointer auf dem Stack zurückgeben, aber ich kann Pointer auf dem Stack übergeben? Kann ich da nicht auch irgendwas überschreiben? Genau, das heißt, der Unterschied ist im Grunde grafisch, wenn ich Zeiger vom Stack habe, die über den Stackpointer hinausgehen, also die überhaupt nach oben gehen, ist es gefährlich. Wenn die Zeiger nach unten gehen, ist es vollkommen in Ordnung, weil der Zeiger, der hier definiert ist und nach unten verweist, der ist gültig zusammen mit dem, auf was er verweist. Wenn der Stack abbaut, dann ist der Verweis nicht mehr gültig, dann ist es weg. Aber das Datum bleibt. Also es ist halt wichtig, dass man Zeiger nach unten und okay, Zeiger nach oben geht gar nicht. Und wie gesagt, den Fehler merkt ihr auch nicht unbedingt sofort, sondern irgendwann, wenn es euch dann um die Ohren fliegt, wenn ihr auf sinnlose Daten verweist. So, und Memory Leaks sind auch ein wichtiges Problem. Deswegen, was empfohlen wird, ist immer zu jedem Malloc sofort ein Free zu schreiben. Weil dadurch könnt ihr nichts schief machen, also nichts falsch machen. Und das Free könnt ihr dann halt entsprechend verschieben, aber ihr solltet gleich beides aufschreiben. Dann vergesst ihr es nicht. Also, so. So, wer aufgepasst hat, hat festgestellt, es waren nur 9. Deswegen habe ich noch einen 10. eingefügt. Ihr habt einfach Pech, so wie diese Kuh, die sich hier eingeklemmt hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt den Nachfolger davon kennen. Also das passiert dann. Fail. Ja, eine meiner Lieblingsseiten, der Fail-Blog, der kriegt ja tonnenweise sowas. Ja, das war's im Grunde. Habt ihr Fragen dazu? Erstmal. Auch nicht. Gut. Ja, also ich führe euch dann noch ein paar Sachen vor, wenn wir noch Zeit haben. Also wir haben noch eine halbe Stunde im Grunde. Okay. So, hat jemand eine Idee, was wir machen sollen? Als Beispielprogramm? Hä? So, das, was ich sehe, gut. Wir haben unser Action.c. Ups. So, Gut, dann schauen wir uns erstmal an, was Malloc so liefert, also wo Malloc zu finden ist, und versuchen das mal anzuwenden. So. Also wenn ich man Malloc eingebe, kriege ich folgendes raus. Ist das grün okay oder soll ich das wechseln? Okay. Also es gibt noch ein paar andere Sachen. Kellogg Free, Realloc F. Weiß ich gar nicht, was die alle machen. Aber hier ist jedenfalls unsere Syntax. Ein Void Pointer. Also übrigens, was ein Void Pointer ist, hatte ich noch nicht erklärt. Ein Void Pointer ist ein Pointer auf keinen richtigen Datentyp. Also Void ist ja kein Datentyp. Void ist ja nichts im Grunde. Und das benutzt man, um einen generischen Pointer zu definieren. Das heißt, es ist ein Pointer auf irgendwas. Bei Malloc kriegt er nur eine Größe von so und so viel Byte. Das weiß nicht, was für ein Datentyp ihr habt. Und deswegen liefert es euch immer einen Void-Pointer. Und was man dann macht, ist, man behandelt diesen Void-Pointer, als sei es halt ein Pointer auf irgendwas, was ich halluziniert habe. Das nennt sich Casten. Und oft macht es aber der Compiler alles automatisch und ihr braucht euch da gar nicht drum zu kümmern. So, wir können auch mal gucken. Ja, na egal. So, wir benutzen einfach mal unser Malloc. Und zwar war das Ganze in stdlib.h, damit wir das benutzen können. Ich mache mal unsere Palindrom-Code weg. Und so. Das heißt, wir können mal als erstes probieren und gucken, wo liegt denn der Speicher. Das heißt, ich mache mir erstmal einen Integer, was der auf dem Stack liegt. Und ich mache mir einen Integer, der auf dem Heap liegen soll. Dazu schreibe ich malloc size of int. Und schon kriege ich einen Zeiger auf einen Speicherplatz, der so groß ist wie ein Integer. Jetzt kann ich das mal ausgeben. So, also Adressen auf dem Stack haben wir, möchten wir einen Pointer haben. Und auf dem Heap möchten wir auch einen Pointer ausgeben. Das heißt, hier schreiben wir mal die Adresse von x hin. Hier schreiben wir y selbst hin, weil y ist schon ein Pointer. So, wir gucken mal, was rauskommt. Also. Oder wir können nochmal. Okay. Ah, Moment. Ach so, ja, stimmt, das hatte ich vergessen. So. So, also ihr seht, die Adresse für den Stack, die fängt mit diesem BFFA88 an und die liegt ganz woanders als die Heap-Adresse. Also das heißt, hexadezimal ist ein riesiger Unterschied zwischen den beiden Zahlen, das ist der Grund, weil diese zwei Speicherstellen im Grunde an völlig unterschiedlichen Bereichen liegen. Und wenn ich mir noch mehr Sachen auf dem Stack definiere, dann seht ihr, werden die Adressen im Grunde immer fast gleich sein, weil die hintereinander definiert werden. So, dann seht ihr, die Adresse, die verändert sich hier immer nur in den letzten 4 Byte, weil ein Integer ist 4 Byte groß und deswegen kriege ich hier immer wieder nur 4 weniger. Mal gucken, ob das auch klappt, wenn ich das auf dem Heap mache. Also es kann so sein, es muss aber nicht so sein. Na? Was ist denn hier los? Too many arguments? Ach so, ja, hier hatte ich das vergessen. So, na gut, diese liegen nicht ganz hintereinander, aber schon noch nah dran. Also ihr seht, der Unterschied sind hier jeweils immer 10 Byte bei 120, 130, 140. Das heißt, da werden noch andere Informationen angelegt. Und diese anderen Informationen, die da angelegt werden, sind meistens die Größe von dem Speicher, den ihr alloziert habt, der wäre dann 4 in dem Fall, plus der Verweis auf die nächste freie Speicherstelle, das ist egal. Aber jedenfalls, ihr seht, dass da der Speicher wird anders verwaltet beim Heap, als das, was auf dem Stack ist. Und der liegt auch an einer komplett unterschiedlichen Stelle. So, und jetzt versuchen wir mal mit Structs ein bisschen zu arbeiten. Ihr seht, ich definiere das Ganze hier drüber. Vektor machen. So, und x, y reicht. So. Also, wenn ich jetzt hier Vektor v gleich 10, 10 schreibe, mal gucken, was passiert. So, da kriege ich jetzt eine Menge Fehler. Vector undeclared, das bedeutet, der Typ kennt er nicht. Und warum kennt er nicht den Typ? Struct vergessen, genau. Warte, was will der? Warning, achso, das ist eine Warnung einfach für eine unbenutzte Variable. Das ist wegen diesem Warning all wahrscheinlich. Ja, ihr seht, wenn ich das Warning All ausschalte, dann kriege ich solche Warnungen nicht. Und das kann gut oder kann schlecht sein, je nachdem. Weil bei größeren Projekten könnt ihr vielleicht zigtausend solcher Warnungen kriegen. Nicht übersichtlich. So, die Ausgabe, hatte ich gesagt, läuft ganz normal über den Punktoperator. Also x und y. Ich kann v.x, v.y schreiben, kompilieren und ausführen. Ich kriege auch die Werte raus, die ich hier reingegeben habe. So, ich kann auch ebenso gut dieses Ding umdefinieren. Das heißt typedef. Typedef kommt meistens darunter. Man kann es auch in eine Zeile schreiben. Struct vector soll jetzt heißen Vektor t. Und ich kann an der Stelle Vektor t benutzen. Wichtig ist, ich kann auch weiterhin meinen Struct Vektor benutzen. Das passiert, also da passiert nichts, das gilt immer noch, aber ich kann jetzt zusätzlich noch mit diesem Vektor t machen, was wesentlich bequemer ist. So. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie legen wir denn sowas auf dem Heap an? Oder wir machen mal eine Funktion, die soll man nichts, doch, die soll man was zurückgeben, nämlich einen Zeiger auf den Vektor und diesen soll sich nennen allocate and init. Die kriegt zwei Werte übergeben, nämlich x und y für die Werte, die ich reinschreiben möchte in den Vektor. So, und hier möchte ich zurückgeben meinen Zeiger auf den alloziierten, initialisierten Vektor. Wie mache ich das?
Erst einen lokalen Zeiger, den halt das Malloc. Also er wird das dann dem Malloc zuweisen, theoretisch prüfen, ob das Ding 0 ist.
Und hier schreibe ich jetzt size of
genau.
Vektor t. So. Und jetzt kann ich hier an der Stelle ein Assertion machen.
Noch schreiben, oder?
Was?
Vektor t geht nicht automatisch, oder? Du musst das oben beim Struct noch angeben. Das ist der Vektor t. Also hast. Ach, da ist das TypeDef drin, okay.
Ja, das TypeDef ist hier, genau. Also das gehört eigentlich in den Header. Können wir mal. Ah, nein, das ist nicht hier.
Aber es gab doch auch irgendeine Variante, dass man das direkt hinter dem Struct schreiben kann.
Mhm. Zirkus, leicht den nächstes. Ich kann das Ganze auch Header packen. Ich ist ja Blödsinn. Egal, lassen wir es. Ja, es ging auch andersrum. Und zwar sah das so aus. Wenn ich mich nicht irre. Gucken, ob es klappt. Ja, hier ist es nur Warnung. Und zwar die erste Warnung ist, dass ich das Result nicht benutze und die zweite Warnung, dass ich hier kein Return habe. Also ich initialisiere das mal. Mit hier seht ihr die Pfeilschreibweise. So, ist gleich x und Result y ist gleich y und Return. Result. Ja, okay. So, also seht keine Fehler. Das heißt, so könnt ihr das Ganze auch definieren, indem ihr TypeDef vor die Definition schreibt und Vektor t dahinter. Es ist im Grunde wie TypeDef und das Ganze kommt direkt inline dazu. Also funktioniert auch. Ist aber nicht unbedingt übersichtlicher. So, gut. Das heißt, an der Stelle brauchen wir nur noch einen Vektor v und sagen allocate and init mit 10 oder 120 und kriegen dann entsprechend raus. Ups. Das wieder. Das geht scheinbar doch nicht. Florian, warum geht das nicht? Ist das TypeDef? Geht das so nicht? Das ging doch so. War ein bisschen zickig, aber das ging doch. Also der sagt hier
XY. Ja, geh doch mal in den Code. Du musst unten die Pfeile auch geben, weil bei Print.s du hast ja geändert.
Ach so, hier an der Stelle ist das. Nee, dann, okay. Ja, okay. Geht. So. Was gibt's noch? Wir können mal Spaß gucken, was passiert. Wenn ich die Größe ausgeben möchte. Long unsigned in, so. Mal gucken. Mann, ich hasse C. Es geht schon. Geht nicht.
Ich glaube, die ist besser.
Ich weiß nicht, was man da nimmt. Ja? Geht. Also, wie gesagt, das ist hysterisch. Ja, jedenfalls, da kriegt ihr die Größe raus in Byte von dem Ding. Keine Ahnung, was wollt ihr noch irgendwas sehen? Also, was soll ich noch machen?
Hast du schon Debugger gezeigt?
Debugger? Ich habe hier keinen drauf. Also wir würden es weglassen, weil im Betriebssystempraktikum kriegt ihr eure eigene Version, das wird euch gezeigt und beim Parallelprogrammierung gibt es, glaube ich, einen speziellen Debugger für parallele Programme. Deswegen haben wir das weggelassen. Tja, pfff. Was? Ja, Union ist ja auch eine Definition, warte mal. Achso, genau, bei Union war das so, ich gebe einen Typ an und der, man kann sich aussuchen, was das ist, also welche der Variablen es ist. Ich kann x ein Integer sein, long oder ein double und der wählt dann aus, je nachdem, was es sein soll, wird eins von den Sachen halluziniert. Ja, also ich glaube, das war das. Es gab noch Enum und Union. Enum war eine Nummerierung, also halt im Grunde einfach eine Art Konstanten zu definieren. Und Union war dann genau diese Sache mit den, wo ich auswählen kann, welchen Typ das hat. Weil ich brauche halt nicht alle drei Typen zu definieren. Ich will auch nicht drei Structs dafür definieren. Deswegen sage ich, okay, es ist eins von diesen drei. Das wird dann automatisch gemacht. Das muss man nachgucken, das benutzt man nicht so häufig. Deswegen hat man das auch hier gar nicht drin. Noch irgendwas? Nein. So, freigeben hatte ich jetzt gar nicht. Tschüss. Ja. Ich weiß nicht, freigeben ist halt... nicht wirklich spannend, weil es ist genau dieser eine Befehl. Mach doch mal ein Double Free. Was?
Mach doch mal ein Double Free.
Ja, okay. Das ist gut. Oh, ein Error gibt's sogar.
Da steht doch was mit Debug.
Und jetzt setzt vorher, nach dem ersten Free, das V nur auf Null.
Okay. Achso, also das macht dann gar nichts, wenn es null ist. Ja, sinnvoll. Können wir noch irgendwas machen, was spannend ist? Wir können ja mal einen Zugriff machen, nachdem es...
Sollte man aber auch nur nach dem Free machen.
So, wir versuchen mal drauf zuzugreifen, nachdem es befreit wurde. Geht immer noch. Warum geht es?
Also stelle ich den Inhalt oder nur die Referenz.
Genau. Und das steht auch noch relativ lange da, bis es halt überschrieben wird. Ich kann ja mal versuchen, das zu überschreiben, aber ich weiß nicht, dass es an der gleichen Stelle ist. Ich kann ja mal einfach ein paar Mal was halluzinieren mit anderen Werten. Ja, jetzt kriegen wir 10,20 raus. Und 10,20 ist im Grunde dieser Speicher, der hier alloziiert wurde, direkt nachdem das befreit wurde. Das heißt, der wurde an der gleichen Stelle alloziiert, wo mein alter Vektor drin war.
Okay, damit kann man auch eine Parameterübergabe machen.
Klar. So, Ja, das Wichtige ist, es wird nicht gelöscht. Noch irgendwas? Na, wenn keine Fragen sind, dann geht heim. Und die Übungsräume sind 4, 5, 7, 4, 5, 8 wie gestern. Also, ja, danke.